Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Fans des Taschenverlages brauchen ja einen stabilen Couchtisch, denn die Monster-Bildbände, die dort erscheinen, wiegen schwer. Gerade frisch erschienen mit stolzen 2,86 Kilogramm Ice Cold, a Hip-Hop Jewelry History. Schauen wir uns jetzt an im Kompressor-Podcast mit Max Oppel im Studio. Willkommen. Schmuck im Hip-Hop also. Anders für uns über die Bedeutung von dicken Ketten, Diamantringen, Uhren und so weiter in der Rap-Kultur zu sprechen. Und zwar mit meiner Kollegin Vivian Perkovic aus der Tonart-Redaktion, die feststellt, Hip-Hop-Schmuck verrät viel über Kunst und Gesellschaft. Vivian, welche Rolle spielt denn der teure Schmuck im Hip-Hop?
Also bevor wir auf Schmuck im Hip-Hop gucken, gucken wir doch vielleicht erstmal, welche Rolle Schmuck im Musikgenre überhaupt spielt.
Na gut.
Weil der erzählt vielleicht mehr als alle anderen Styling-Elemente, Schuhe, Haare oder so, von der Kernintuition des ganzen Genres, finde ich. Bei Punk ist das der Tabubruch, der Schock, das Ausbrechen aus gesellschaftlichen Zwängen. Darum geht es in diesem Genre. Und so kommt der Schmuck da auch aus der Fetischszene. Also Tabu brechen, Rollenbilder aufbrechen, das Maskuline irgendwie rausstellen. Aber gleichzeitig in Frage stellen, dass so dieser rüstungsartige Schmuck mit Leder, Nieten, Nägeln, maskulin, brutal aus der SM-Szene. Und das hat sich dann auch weitergetragen in den Metal und im Rap. Und das zeigt dieses Buch sehr gut. Da geht es um Emanzipation, das Sich-Behaupten und nicht das Ausbrechen aus gesellschaftlichen Zwängen, sondern überhaupt das Ankommen in dieser Gesellschaft, das Aufsteigen darin. Hip-Hop ist für mich das emanzipativste, aber auch kapitalistischste Genre oder Hip-Hop ist ja eine Subkultur. Mhm. Und davon erzählt eben auch der Schmuck. Die ersten Rapper, DJs, Breakdancer, Writer, die haben sich den abgeguckt von, na, welche Idole gibt's im Ghetto? Zuhälter aus Mafia-Filmen oder von den Sportstars der 80er. Das waren dann vor allem diese Basketballstars, die noch auch Ketten getragen haben, bevor die NBA das verboten hat. Und da fing das an, also in den 70ern haben die halt diesen konventionellen Schmuckketten und so getragen und dann ist das aufgebläht. Also da gab es irgendwann Truck Jewelry, also Goldketten in verschiedenen Gliedformen, die fast lächerlich groß sind. Also bei Run DMC so armdicke Ketten, die waren dann nicht mehr massiv natürlich, sondern hohl innen drin, aber bestenfalls doch echt.
Oder die sprichwörtlichen gigantischen silbernen Totenköpfe oder so, obwohl diese eher in der Bikerkultur wahrscheinlich
ja,
sind.
Ja, genau.
Gut, also reden wir mal über die Ketten, beziehungsweise ist das eigentlich der wichtigste Schmuck, die dicken Ketten, weil sie eben zuhältermäßig einiges von sich weil sie zuhältermäßig rüberkommen oder welche Schmuckstücke spielen sonst eine große Rolle?
Na, also ich glaube, die Ketten schon, einfach weil man damit am leichtesten auf dicke Hose machen kann, sieht man halt am besten und ich glaube bei den Ketten vor allem auch deswegen, weil man da mit den Anhängern so durchdrehen kann. Slick Rick zum Beispiel hat sich mal, und er benutzt wirklich das Referenzwort, ein Frühstücksbrett großen Afrika-Anhänger, also die Form des Kontinents gemacht. Frühstücksbrett groß, ja. Also das zeigt das Absurde. Und bei Hip-Hop, vor allem in den letzten Jahren, seit 2005, also Mitte, Anfang der 2000er, tauchen diese Grills auf, also ganz auffällig, ne. Das hat man sonst vorher nicht gesehen, diese Zahnspangen aus Gold, aus Diamanten, was auch so ein bisschen albern wirkt. Das ist aber keine Erfindung des Hip-Hop, das habe ich in diesem Buch gelernt, sondern es gab schon Frauen im antiken Italien, die sich ihre Zähne entfernt haben lassen und diese Goldbänder eingesetzt haben und ähnlichen Zahnschmuck gab es auch bei den Maya schon oder auf den Philippinen und in der Neuzeit waren Goldzähne einfach ein Beweis dafür, dass man es mit der Zahnhygiene nicht so genau genommen hat und dann die echten Zähne, die verschimmelten, verfaulten, verkariesten durch Goldzähne ersetzen mussten. Das haben die jamaikanischen Immigranten oder auch sowjetische mit in die New Yorker Bronx gebracht.
Mhm. Und wie hat sich das Schmuckdesign im Hip-Hop dann verändert im Laufe der Jahrzehnte?
Ja, das ist auch wieder so ein Kern dieser Subkultur, weil es ging da auch ähnlich wie im Punk um Individualisierung. Also mach es selber, bestimme dann, nimm das, was du vorfindest und pass das an dich, an deine Persönlichkeit an. Und das individualisiert dann auch den Schmuck ganz buchstäblich, weil Namen drauf gedrückt werden auf Gürtelschnallen, auf Ketten, auf Ringe und später mussten es dann in Kooperation mit den Juwelieren dann natürlich auch die eigenen Entwürfe sein. Mich erinnert das manchmal irgendwie an die das, was ich als Fimo als Kind geknetet hatte, das haben die quasi sich in Diamanten gegossen, also Bart Simpson oder irgendwelche Figuren, genau. Interessant ist auch aber, dass eben nicht nur die eigenen Vorlieben reingebracht werden, sondern die Sample-Technik ist ja ganz wichtig in der Musik. Also man nimmt Zitate aus dem Soul, aus dem Jazz, baut das ein. Und im Schmuck ist es ähnlich. Man nimmt Zitate von der von den afrikanischen Wurzeln und baut die ein. Pharaonen, Hieroglyphen, Skarabäen, Jesus, ganz wichtig, die christliche Kultur. Also auch alles das fließt auch ein und verortet quasi durch den Schmuck die Rapper und Rapperinnen in der Kultur, in der Kulturwelt, aus der sie herkommen.
Also das kann man natürlich in dem riesigen Bildband sehen. Wie hat denn Hip-Hop seinerseits die Schmuckindustrie verändert?
Ja, nicht nur sogar die Schmuckindustrie, sondern als dieses kapitalistischste Genre von allen, finde ich, die ganze Marketingindustrie. Ein Beispiel ist Run DMC, wird auch in diesem Buch gezeigt, mit ihrer Adidas-Kooperation. Die drei Rapper haben von Adidas einen Kettenanhänger in Form dieses Classics-Turnschuhs geschenkt bekommen. Und das markiert den Beginn von dieser Art Zusammenarbeit von Marken mit Künstlern. Und Rapper wie Tupac Shakur oder Ghostface Killah, die wurden dann auch Marken, also inoffizielle Markenbotschafter von Versace. Und dann lief es auch andersrum. Dann haben dann Rapper ihrerseits, als sie dann Plattenfirmen und sowas gegründet haben, Rockefeller zum Beispiel von Jay-Z, ihre Logos in Gold und Eis produzieren lassen.
Also ein fruchtbares Feld. Rap hat sich natürlich aber schnell aufgesplittert in Untergenres. Gibt es da große Unterschiede? Wie gehen die mit dem Schmuck um jeweils?
Na, wie immer eigentlich, wenn es eine große Welle gibt, gibt es auch so eine Gegenbewegung oder eine Querbewegung. Und zum 90er Jahre dominierenden Gangster-Rap gab es die Gegenbewegung des Conscious-Rap. Der war natürlich antikapitalistisch, afrozentristisch und dementsprechend haben sie Lederamulette in Form des afrikanischen Kontinents getragen, Perlen und so weiter. Und was ich aber auch interessant fand, diese Brücke schlägt dieser Bildband auch, ist der in die Kunstwelt, wo quasi das Material des Schmucks im Hip-Hop benutzt wird, nochmal für andere Aussagen über die Gesellschaft. Der Künstler Hank Willis Thomas zum Beispiel hat ein Foto gemacht von einem Zahngrill-Lächeln mit den Buchstaben Black Power. Und da steht ja unglaublich viel drin. Das kann sowohl empowernd als auch kritisch gelesen werden. Oder Asikive Mohammed, der hat auf rotem Samt, auf so einem Board, Namensanhänger angepimpt mit den Namen von den Schwarzen, die 2016 von der Polizei getötet worden waren. Und diese Arbeit, die trägt den Titel Unarmed, unbewaffnet.
Alles das ist also zu sehen, zu lesen in Ice Cold, A Hip-Hop Jewelry History. Noch vielleicht was zum Abschluss, was du besonders aus diesem Band erwähnen würdest?
Ja, ich liebe ja vor allem diese frühen Aufnahmen der Hip-Hop-Kultur, also wo diese Kultur noch nicht weiß, dass sie die Welt erobert, wo sie eigentlich so ursprünglich und naiv ist, ist aber auch schon alles irgendwie angelegt. Aber das sind für mich so diese Aufnahmen, von denen ich nicht genug kriege, weil ich diese Zeit auch nicht miterlebt habe. Aber das macht es reich. Und hinterher sieht man aber auch im Verlauf, wie es immer professioneller und übertriebener und kapitalistischer wird. Auch da bilden die Fotos ganz gut den Weg ab, irgendwie den Hip-Hop an sich genommen hat.